sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 137. Folge von Sideline, dem USL Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir nähern uns langsam aber sicher den 150 Folgen und auch wenn es noch bis dahin ein wenig hin ist, kann ich ganz stolz sagen, dass die liebe Anne schon 137 Folgen mit mir durchgehalten hat und ich hoffe, dass du noch weitere 137 durchhalten wirst. Deswegen schön, dass ich den ganzen Bums hier nicht alleine machen muss. Das ist mir auf Englisch schon manchmal zu viel. Daher schön, dass du auch wieder mit dabei bist.
Schön, dass du mit dabei bist.
Das nehme ich mal als Kompliment an und nicht als Tatsache. Aber ja, wir haben heute keine Themen für euch parat. Einfach weil gerade außer den Spielen zum Glück relativ wenig passiert an Gerüchten, Transfers, Skandalen und ähnlichem.
Doch, wobei Gerüchte fällt mir gerade ein. Diese Nisa-Geschichte.
Ja gut, okay, also wenn ihr es ganz bekloppt haben wollt, ihr kennt ja noch die NISA, ne? Also die National Independent Soccer Association, unsere Chaos Dritte Liga. Die will ja, nachdem es ein wenig chaotisch bei denen zuging, im Herbst eine Art Herbst-Rückrundenturnier machen, um überhaupt irgendwas zu spielen. Und jetzt ist bekannt geworden, dass ein alter USL-Bekannter da mitmachen möchte, im NISA, ich glaube Autumn Cup oder so ähnlich. Und zwar der aktuelle USL-Jägermeister-Cup-Sieger Northern Colorado Hailstorm, die ja aktuell in der vierten Liga irgendwo rumgeistern. Finde ich kurios, aber wie hieß es so schön, ich glaube es war auch im Discord, ein Team, das seine Rechnung nicht bezahlen konnte oder bezahlen wollte, spielt dann in einer Liga, die nicht ihre Rechnung bezahlen möchte.
Da kann man nicht abschreiten, da haben sich zwei gefunden, die zusammenpassen. Das ist vielleicht so ein bisschen, also weniger schlimm, aber vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Elon Musk und Donald Trump. Du weißt, das kann nur schief gehen, aber trotzdem lieben die beiden sich am Anfang. Bis der eine Geld vom anderen will.
Ich glaube, da ist sogar noch bei Hailstorm mehr zu holen, weil die können ja noch ein Stadion Rohbau verkaufen. Die Nisa, die ist durch. Aber gut, reden wir von durch. Es gibt etwas, was durch ist, und zwar im positiven Sinne. Die allererste Saison der USL Super League, also der ersten Damenliga neben der NWSL, ist offiziell durch. Denn am letzten Wochenende wurde das Playoff-Finale gespielt. Das war einerseits ein Florida-Derby und andererseits war das doch ganz unterhaltsam. Dafür, dass es nur ein Tor in der Partie gab. Und da wir beide die USL und auch die W vorher schon verfolgt haben, bin ich sehr gespannt, auf was für ein Saisonfazit wir kommen werden. Aber bevor es zum Nachtisch kommt, lass uns jetzt zum Hauptgericht gehen und wir reden über die Partie von Tampa Bay Sun gegen Fort Lauderdale United. Was war so dein erster Eindruck von der Partie?
Also mein genereller Eindruck von der Partie war, dass es ein Team gab, was doch ziemlich dominiert hat. Das andere Team hat nur ganz kurz immer mal wieder gezeigt, dass es auch noch da ist. Aber letztendlich, ja, war ein Team spielbestimmt. Und, also ich finde das Stadion schon ganz nett, ehrlich gesagt. So nah am Wasser ist schon cool. Es hat eine gewisse andere Atmosphäre, die aber trotzdem sehr, sehr besonders ist.
Ich mochte ja, dass das Spiel im Dunkeln stattgefunden hat und man dann quasi so ein bisschen romantisch aufs Wasser gucken konnte, während es schon dunkel war.
Ja, vor allem während des Sonnenuntergangs.
Da hätte ich Bock drauf. Also wer Bock auf ein erstes Date hat, ich gehe gern mit euch zu diesem Stadion.
Egal welches Geschlecht, Hauptsache da läuft ein Spiel, Sonnenuntergang, schön aufs Wasser gucken.
Ich sehe, wir haben Humor. Ja, aber gehen wir in die Partie. Denn es gibt eine Spielerin, die fiel in der Partie mehrmals auf. Und die gute Dame heißt Flö. Also mit dem skandinavischen O, mit dem durchgestrichenen O, Flö. Und sie hatte die erste richtig gute Chance der Partie, denn in der 15. Minute hatte sie einen Volley-Schuss aus Spitzenwinkel von rechts aufs Tor von Fort Lauderdale, wo Morsch, die Keeperin von den Gästinnen, den Ball zur Seite klären konnte. War die erste gute Chance und wie gesagt, sie kam noch ein wenig öfters vor in der Partie.
Ich habe dann in der 53. Minute noch eine Szene, die mir besonders aufgefallen ist. Hast du davor noch eine?
Nope.
Die 53. Minute zeichnet sich durch, nennen wir es mal, Verwirrung aus. Weil in dem Fall haben wir Flint. Über die Spielerin haben wir schon das eine oder andere Mal gesprochen. Sie hat das eine oder andere Tor gemacht. Und auch in dieser Situation macht sie ein Tor, setzt sich dagegen eine Verteidigerin durch, lupft über die Torhüterin, sieht alles ganz solide aus. Aber die Schiedsrichterin zeigt Abseits. Und ehrlich gesagt, also es gibt natürlich wieder keine wirklich passende Kameraperspektive, aber die Perspektiven, die wir sehen, da sieht es ehrlich gesagt ziemlich weit davon entfernt aus, dass das Abseits wäre. Beziehungsweise es gibt noch eine weitere Verteidigerin, die in meinen Augen noch viel näher zum Tor steht. Also, dass ich die Entscheidung da aus den Perspektiven, die wir sehen können, nicht so ganz nachvollziehen kann.
Da bin ich bei dir. Also ich habe mir das mehrmals angeguckt. Ich habe noch nicht wirklich feststellen können, dass es anders ist. Ja, kurios. Stichwort Flö. Die gute Dame hatte in der 68. auch nochmal eine weitere gute Chance. Sie hat einen Sololauf in den Strafraum reingelegt, aber hat dann das Problem gemacht, dass sie sich ein bisschen zu vorschnell den Abschluss gesucht hat. Das heißt, sie dribbelt in den Strafraum, hätte locker noch Zeit, ein bisschen tiefer in den Strafraum reinzugehen, schießt aber direkt. Und da der Ball direkt in die Mitte auf die Keeperin geht, hatte die dann sehr wenig Arbeit, den Ball zu klären. Fand ich ein bisschen schade. Also ein bisschen überhastet abgeschlossen. Aber die nächste, ja, dezente Chance für Tampa. Und wie gesagt, von Fort Lauderdale hat man bisher wenig gesehen.
Also ich finde generell, man hat auch danach wenig von Fort Lauderdale gesehen. Sie hatten die eine oder andere Chance, aber da war ehrlich gesagt nichts wirklich Hochkarätiges dabei. Mal geht der Ball weit im Tor vorbei, mal fällt er direkt in die Hände der Torhüterin. Also da war jetzt nichts bei, ehrlich gesagt, wo ich sagen würde, oh ja, das war eine wirklich gute Chance. Da haben nur Millimeter gefehlt. Es gibt die Situation, dass in der regulären Spielzeit einfach kein Tor fallen will. Weil auch Tampa Bay, die ja durchaus die eine oder andere Chance hatten, beziehungsweise ein Abseitstor auch schon, schafften es nicht, den Ball mit Anerkennung der Schiedsrichterin ins Tor zu bringen, weshalb es zur Verlängerung kam. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich so ein Fan von Verlängerung bin, weil so wie in diesem Spiel, es fällt noch ein Tor, das ist das Positive, aber oftmals fallen halt in der Verlängerung keine Tore und dann musst du dir einfach 30 Minuten länger so ein recht torloses Spiel ansehen. In dem Fall fällt in der 100. Minute pünktlich dann das Tor. Die Situation resultiert aus einem Einwurf, der landet bei Nacello und die schießt den Ball einfach quasi so als Querpass Richtung Tor. Wie viel Absicht da jetzt wirklich hinterstand, dass der so als Querpass ging, kann ich schlecht beurteilen. Allerdings steht dort eine Spielerin, über die wir vielleicht schon das eine oder andere Mal heute gesprochen haben, nämlich Fleur, und die kann den Ball dann einfach ins Tor drücken, sodass es endlich nach 100 Minuten 1-0 steht.
Ja, das war tatsächlich auch ein sehr angenehmes Tor und tatsächlich habe ich danach nicht mehr viel aufgeschrieben. Es gab noch so eine Fast-Chance von Fort Lauderdale, wo der finale Lupfer knapp am rechten Pfosten vorbeigelaufen ist. Aber ansonsten war es das tatsächlich. Und mit Blick darauf, dass es 7-1 Torschüsse gab, kann man schon sagen, dass Tampa das bessere Team gewesen ist. Und ja, damit haben wir den ersten Meister der USL Super League. Die Damen von Tampa Bay Sun gewinnen den Titel und haben wenige Tage später gleich mal die nächste gute Nachricht bekannt gegeben. Denn sie sind in Planungen mit der Stadt- und Architekturbüros, ein eigenes Stadion zu bauen. Wobei eigentlich ist es ein ganzer Komplex. Wenn man heutzutage in der USL oder in der MLS oft Stadien bauen möchte, muss man ja Leute überreden, warum man das machen darf, und bietet noch so ein paar Nebenaspekte an. In diesem Fall geht es um ein möglicherweise 15.000 Zuschauer fassendes Stadion. Nebenbei noch quasi Gewerbegebiet gebaut werden soll, Wohngebiete gebaut werden soll, Restaurants gebaut werden soll und mehrere Bürohochhäuser. In eines dieser Bürohochhäuser wird dann das Hauptquartier der USL einziehen, die ja sowieso schon in der Tampa Bay Area sitzen. Und ja, das Stadion-Rendering, also das virtuelle quasi Bild des Stadions, sieht, finde ich, ganz nett aus. Und mir gefällt's. Ich bin nur gespannt, wie bald das umgesetzt wird. Einfach aufgrund von den üblichen Stadionbau-Thematiken und was man oft plant und am Ende rausbekommt. Aber vielleicht ist das auch ein Weg für die Tampa Bay Rowdies, in der Stadt zu bleiben. Denn ihre Besitzer, die Tampa Bay Rays, drohen ja regelmäßig damit, die Stadt zu verlassen, wenn sie nicht von der Stadt quasi Boni bekommen, ihr Stadion da neu umzubauen und hübsch zu machen. Und dann könnten sie halt nicht damit drohen, dass das Team quasi sterben muss, weil die könnten die ja sagen, okay, dann spielen wir halt jetzt nicht mehr in dem Längstadion, sondern wir gehen jetzt dahin, wo die Tampa Bay Damen spielen. Deswegen, ja, ich finde Stadion ganz nett, sieht gut aus. Ich bin gespannt, ob es am Ende auch genauso gebaut wird oder welcher Haken es an der ganzen Geschichte gibt. Aber ich freue mich. Deswegen in kurz, Tampa Bay Sun gewinnt die USL Super League und plant ein 15.000 Kapazität Stadion.
Bei dem Stadion finde ich auch, dass das ziemlich cool aussieht. Man arbeitet da ja auch wieder viel mit dem Wasser, was sich dort in der Nähe befindet. Und was ich besonders witzig finde, und ich glaube, da haben wir einen kleinen Dissens, ich finde es cool, dass die offene Seite eben nicht zum Wasser geht, sondern die offene Seite geht Richtung der Büro-Wohnkomplexe, sodass man theoretisch aus den Büroräumen heraus, das wären ja eher so Tower, auch die Spiele sehen könnte, was natürlich nochmal irgendwie ein besonderer Blick ist. Und ich finde, das sieht immer cool aus, wenn man hinter so einem Stadion direkt irgendwie ein paar Häuser hat und irgendwie auch so eine Skyline sieht. Von daher gefällt mir das. Und daneben ist dann halt das Wasser. Also man hat sich da schon Gedanken gemacht. Ich bin jetzt auch kein Fan davon, wenn man eine offene Seite Richtung Wasser hätte, weil du einfach wahrscheinlich ständig irgendwelche Bälle hättest, die dann da hinfliegen würden. Also eine gute Idee. Und es wäre schon auch eine witzige Geschichte, wenn die Tampa Bay Rowdies dann mit in dieses Stadion gehen, weil man dann mal die umgedrehte Situation hat, dass nicht die Damen bei den Herren im Stadion spielen, sondern in dem Fall die Herren bei den Damen im Stadion spielen. Ansonsten, was ist denn dein Fazit zur ersten Saison?
Ich bin ehrlich, ich glaube, ich bleibe bei meinem Punkt, den wir zu Saisonbeginn gemacht haben. Also, ich hätte es besser gefunden, wenn das, könnte man sagen, das Konzept weiter als zweite Liga gewesen wäre und man dann die Lücke schließt, vor allem weil jetzt ja die NWSL überlegt, genau diese Lücke zu schließen, zwischen Profifußball der Damen und College-Fußball. Ich muss zugeben, die Spiele, die ich live geguckt habe oder die ich auch dann noch in Highlights gesehen habe, waren unterhaltsam. Aber ich habe da jetzt noch nicht zwingend den krassen Unterschied qualitätstechnisch gesehen, den wir jetzt bei USAW-Spielen hatten, die ja eben nur so eine College-Damenliga ist. Und daher, so bis auf ein paar Einzelspielerinnen, die einfach grundsätzlich ständig überzeugt haben, so wie Natasha Flint, so wie Thornton bei Dallas, so wie Emina Ekic, die Spielerin der Saison geworden ist, gab es auch viele, die mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben wären oder Erinnerung bleiben werden. Daher, um es kurz zu machen, es war, glaube ich, kein schlechter Testlauf, auch vor der WM nächstes Jahr und generell die Liga am Laufen zu haben. Und mit den neuen Teams wird sie noch ein bisschen voller. Aber ja, also kann man machen, muss man aber nicht, muss ich sagen. Also war okay. Ich finde die Idee nicht schlecht. Ich finde es eher kritisch, dass einfach gefühlt keiner darüber berichtet hat. Also die ganzen typischen Frauenfußballportale in den USA haben wir noch lieber über den NWSL-Spieltag berichtet oder über irgendwelche Urlaubsfotos der Spielerinnen. Aber keiner hat fast ein Wort über das Finale der Playoffs verloren. Das fand ich dann schon ein bisschen schade, seltsamer. Kann man so machen, muss man nicht in der Liga. Und den Rest, glaube ich, ja, da ist noch viel Luft nach oben.
Ich finde es witzig, dass wir im Prinzip die gleiche Einschätzung haben. Deswegen habe ich dich auch anfangen lassen, weil ich habe natürlich die NWSL-Brille auf. Ich bin Fan der NWSL. Ich finde gut, wie sich diese Liga in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Und unterstütze die NWSL total und sehe das ja extrem kritisch, dass die USL Super League sich dann auch als erste Liga hat installieren lassen, weil, da stimme ich dir absolut zu, als zweite Liga, würde ich sagen, wäre das vollkommen in Ordnung, auch von den Leistungen her. Du hast Spielerinnen dabei, die sind definitiv nur College-Niveau. Du hast aber eben auch ein paar Spielerinnen dabei, die sind durchaus ein höheres Niveau. Und klar, es gibt auch Spielerinnen, die könnten easy, also die kann man schon auch auf erste Liga zuordnen. Aber der große Teil der Spielerinnen, würde ich sagen, ist eigentlich nicht Erstliganiveau. Und das ist eine sehr vertane Chance von der USL. Beziehungsweise ist das auch so eine schon fast arrogante Herangehensweise, sich dann da als erste Liga zu installieren. Und ich finde jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass es da wahnsinnig große Steigerungen innerhalb der Teams im Laufe der Saison gab. Das war leistungstechnisch im Großen und Ganzen ist das gleich geblieben. Und klar, wir müssen mal schauen, wie sie es dann in der nächsten Saison abzeichnet, auch was sie dann für Transfers machen. Aber für mich ist das bis dato immer noch keine erste Liga. Und dass die Frauenfußballportale oder generell die Fußballportale, die sonst auch immer noch ein bisschen mit über Frauenfußball schreiben, wenig über die USL Super League berichten, kann ich ehrlich gesagt aber auch nachvollziehen. Eben weil es nicht das Niveau ist, was man in der NWSL hat. Du hast nicht die Namen, die du in der NWSL hast. Auch die Teams sind selbstverständlich erheblich unbekannte. Die gibt es ja auch erst ein Jahr. Und ja, also das Finale war jetzt ehrlich gesagt auch nicht das Allerspannendste. Wir haben 2 Tore gesehen. Eins davon zählte nicht. Also es war jetzt kein wahnsinnig aufregendes Spiel. Das kann dir natürlich in jedem Finale immer mal passieren, ohne Frage. Aber warum sollte man darüber berichten, wenn man dann stattdessen auch über Spiele berichten kann, die leistungstechnisch einfach nochmal auf einem anderen Niveau sind? Also die USL generell, also die Verantwortlichen der USL und der Super League, haben in meinen Augen da noch sehr, sehr viel zu tun. Auch die Teams haben da extrem viel zu tun, dass sie wirklich gute Spielerinnen überhaupt in die Liga locken, dass die Qualität der Teams besser wird. Weil ja, die NWSL macht jetzt genau das, was die Super League hätte machen können. Die belegen jetzt genau den Spot, der schon lange überfällig ist. Die holen sich die zweite Liga und können sich darüber nochmal ganz viel Spielerpotenzial holen und eben junge Spielerinnen nochmal weiter ausbilden. Das ist das, was die Super League hätte machen können. Aber ja, ich wiederhole es nochmal. Für mich ist es eine gewisse Überheblichkeit und das hat sich in der Saison so ein bisschen bis dato bestätigt. Deswegen, ich erwarte viel von ihnen, dass sie jetzt in der Offseason Hausaufgaben machen, dass da hochkarätigere Spielerinnen kommen, dass die Teams sich wirklich ordentlich verstärken, da nochmal mehr ins Training gehen und in der nächsten Saison die Leistung da nochmal oder die Qualität nochmal eine andere sein muss.
Ich würde sagen, es ist ein gutes Fazit zur Super League und ich würde sehr interessieren, was ihr generell dazu denkt, also liebe Zuhörer. Wenn ihr die Super League verfolgt habt oder auch vielleicht den direkten Vergleich mit der NWSL kennt, weil ihr die vielleicht schon früher geguckt habt, lasst uns doch gerne eure Meinung wissen. Das könnt ihr auf den sozialen Netzwerken tun, wie bei Twitter, Box2Box. Oder ich meine, wenn wir es nicht ausgestellt haben, gibt es das auch bei Spotify und Co. eine offene Kommentierfunktion. Daher lasst uns das gerne wissen, ob ihr das ähnlich seht, ob ihr da auf dem Kriegsfuß mit uns seid. Ich bin offen für die Super League, vielleicht noch offener als Anne. Aber wie gesagt, ich sehe da halt auch noch sehr viel Potenzial, / Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Daher, ja, vielen Dank für dein ehrliches Fazit. Und ich bin sehr gespannt, wie wir in knapp einem Jahr drüber reden werden. Ob sich dann die Welt schon ein wenig weiter gedreht hat.
Ja.
Ich glaube, aufgrund der Länge der Zeit machen wir jetzt ein kleines Päuschen und sind dann zurück im Männerbereich der USL. Denn wir haben noch 2 Spiele in der USL Championship und ein sehr wildes Spiel in der USL League One für euch. Kleiner Hinweis. Wenn ihr ein Team kennt, das sehr schlecht ist, das Stadionlicht anzuschalten oder angeschaltet zu lassen, dann wisst ihr, über was wir gleich reden werden. Dann wieder bei Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Cristiano Ronaldo, ein globaler Fußballheld. Fünfmal Weltfußballer. Eine Marke, ein Mythos, aber dieser Glanz wird beschattet von einem Vorwurf, dem Vorwurf der Vergewaltigung. Der Fall wurde juristisch beendet, ohne Urteil und ohne Strafe, aber trotzdem blieb etwas haften, vor allem am Profifußball, am Profisport insgesamt. Denn der bleibt verdächtig, weil für ihn nämlich nicht zählt, was stimmt, sondern nur, wen er schützt. Hört rein in Cristiano Ronaldo, die Mauer des Schweigens, bei Tatort Sport, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Das vergangene Wochenende war durchaus unterhaltsam in der USL und an einigen Ecken und Kanten merkt man, dass manchen Teams die wichtigsten Spieler fehlen, da die aktuell beim Gold Cup unterwegs sind. Und eine dieser Partien war El Paso gegen Orange County. Bei El Paso spielt ein sehr wichtiger Spieler im Tor namens Jamali Wade. Der ist seines Zeichens mehr oder weniger gleichberechtigter Nationaltorhüter von Jamaika neben Andrew Blake. Und stattdessen spielte ein anderer Keeper bei El Paso namens Mora Mora. Und ich sag mal so, er hatte jetzt keinen sehr glücklichen Tag. Oder was sagst du, liebe Anne?
Nee, den. Wobei. Nee, ich würde ihm gar nicht mal so die Schuld geben. Ich glaube, die Verteidigung war völlig irritiert, wer da am Tor steht, weil die hatten keinen so glücklichen Tag.
Ich wollte ihm jetzt auch keine Schuld geben, sondern es war kein schöner Tag für ihn. Aber ja. Man könnte die Partie in einem Satz eigentlich zusammenfassen. Und zwar: El Paso verlor dreimal durch dieselbe Problematik. Und das wäre total ausreichend. Aber da wir ja so eine Partie ein bisschen länger erklären wollen. Die erste gute Torszene, die auch zu dem Tor führte und nicht irgendwie Abseits oder ähnliches war, war das Tor in der 39. Minute, in der ein ehemaliger MLS-Spieler aufglänzte, Ethan Zubak, oder ja, Zubak, der bekam eine doch recht einfache Möglichkeit, denn Mora Mora im Tor von El Paso lässt einen Ball in die Mitte abprallen, den er eigentlich hätte quasi festhalten sollen. Und so muss Zubak da nicht mehr viel tun, außer halt aus, ich schätze mal, 2 Metern ins leere Tor einzuschieben. 1-0 für Orange County. Der Stürmer macht das, wofür er bezahlt wird. Und man merkte, es könnte vielleicht nicht ganz so gut für die Heimmannschaft laufen, die bisher noch nicht zu Hause verloren hat.
Das hatte sich übrigens ja auch schon relativ früh angedeutet, dass Orange County da sehr, sehr stark am Pressen ist und durchaus seine Chancen versucht. Sie hatten in der 8. Minute schon mal ein Abseitstor, was auch sehr eindeutig Abseits war. Aber da hatte man schon so ein bisschen den ersten Akzent gesehen. Was ich da ein bisschen merkwürdig fand, war das Verhalten von dem Spieler, der das Tor geschossen hatte, weil er sich darüber aufregte. Aber das Abseits war wirklich sehr deutlich erkennbar im Vergleich zu dem, was wir im Super League-Finale gesehen hatten. Ansonsten, es ging für Orange County ja trotzdem gut weiter nach ihrem regulären 1-0. Denn in der 41. Minute, ja, da macht El Paso ganz komische Dinge. Mora Mora kommt raus, verpasst, der Ball ist also frei unterwegs, wird so Richtung Tor, naja, also nicht wirklich doll geschossen, der ist haltbar unterwegs und ein Verteidiger geht auch ran, versucht den irgendwie da noch vor dem Tor zu stoppen. Allerdings fällt er, stolpert da über seine eigenen Füße, über den Ball. Ich weiß nicht ganz genau, was er da versucht, was er da macht. Auf jeden Fall schiebt er den Ball dann Richtung Torlinie und dann ist der Ball halt dummerweise drin. Eigentor, was halt doof ist, wenn es gerade schon 1-0 stand, war jetzt dann 2-0.
Unter aller guten Dinge bekanntlich 3 sind, gab es noch ein drittes Tor für die Jungs aus Orange County und die trafen auch in der ersten Halbzeit. Und es war erneut Ethan Zubak, der hier so eine ähnliche Szene schon wieder bekommen hat. Ein langer Ball von der Abwehr in der Nähe vom Strafraum. Er bekommt den Ball in der Nähe vom linken Pfosten und lupft den Ball über Mora Mora hinweg ins Tor rein. 3-0, das endgültige Tor in der Partie, auch der Endstand. Und ja, im Wesentlichen immer dasselbe Muster. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte zum Strafraum oder in die Nähe des Strafraums von El Paso. Die Mannschaft reagiert zu langsam und am Ende ist es dann Zuback, der trifft oder halt dann aufgrund eines Eigentors ein bisschen die Arbeit abgenommen bekommt. Ja, also mir tat Mora ein bisschen leid. Und ich bin echt nicht ganz sicher, ob der wirklich so heißt. Also offiziell heißt er schon so. Ich frage mich nur manchmal in den USA, bei Spielern aus Ländern, die nicht die eigene Land, das eigene Land sind oder aus fremdsprachigen Ländern kommen, ob die manchmal einfach das falsch verstehen und den Nachnamen doppelt aufschreiben. Also ob der gute Mann Mora heißt oder ob wir wirklich Mora aufgeschrieben haben und einfach so deswegen genannt wird. Anyway, der Ersatzkeeper kriegt more Goals, als er haben wollte, kassiert 3 und am Ende, ja, kommt in der zweiten Halbzeit nicht mehr sonderlich viel, finde ich.
Nee, El Paso hatte in der zweiten Halbzeit noch einen Lattentreffer, der war natürlich ein bisschen bitter und Orange County, ja, die haben irgendwann auch angefangen dann mit, also zwischenzeitlich mal mit Mann und Maus im Strafraum zu verteidigen, aber da gab es irgendwie auch nur eine Szene, wo El Paso da nochmal, ja, sehr stark gedrückt hat. Ich glaube, das war sogar wenige Augenblicke nach diesem Lattentreffer. Nochmal aufs Tor geschossen, da standen wirklich 3 Verteidiger gegen jeden der Köpfe ging einmal dieser Ball. Also ein ordentliches Bang-Bang und dann, das war es eigentlich tatsächlich. Von El Paso kam da nicht viel in dieser Partie dann.
War damit die erste Heimniederlage für El Paso in der Saison. Mit Blick auf die Leistung und auch aufgrund, wie doof die Männer dann angegriffen haben, mit Gefühl 80 Metern Entfernung aufs Tor zu schießen, leider verdient. Und daher würde ich sagen, gehen wir lieber in die nächste Partie. Die war ein bisschen ausgeglichener, aber auch sehr unterhaltsam. Denn wir hatten die Partie zwischen Loudon und Detroit. Loudon dieses Jahr tatsächlich sehr stark dabei in der Top 3 im Osten. Trifft auf Detroit, die aktuell so ein bisschen in der Krise unterwegs sind. Und tatsächlich geht es gut los für die Gastmannschaft aus der Motor City. Denn Ben Morris kriegt den Ball im Strafraum und zieht ihn aus Spitzenwinkel unten links rein. Klassischer Torinstinkt des Stürmers, nicht sehr spektakulär, aber erste richtig gute Chance für die Gäste, erstes Tor. 1-0 Führung für Detroit.
Sie hatten ja auch in der 8. Minute schon mal einen Pfostentreffer, also sie haben wirklich stark angefangen, das muss man lassen. Allerdings hat Loudon dann auch relativ bald geantwortet, nämlich 2 Minuten später nur. Und in dem Fall ist es auch wieder eher ein Lattentreffer. Der Ball ja, fliegt dann nochmal zurück und da kann, ja, da wirft sich dann jeder Verteidiger auch nochmal mit dazu, der irgendwie versuchen will zu verhindern, dass da irgendwas passiert. Und in der 38. Minute, also 16 Minuten später, schafft es dann Loudon endlich, den Ausgleich zu machen. Nämlich durch Abukura, der mit dem Ball einfach mal schön laufen kann. Von links rein in den Strafraum wird er gar nicht groß behindert, hat da wirklich seinen Platz und kann dann abziehen. Und das macht er natürlich. Ist ja nicht sein erstes Tor.
Wunderschöne Überleitung, denn in der 49. macht er dann ein zweites Tor in der Partie. Und das war nicht viel anders, aber durchaus gut gemacht. Denn er kriegt den Ball im Strafraum zugepasst und nimmt den Ball quasi fast direkt mit einem Schlenzer in die linke untere Mitte rein. Vorher hatte sich Loudon gut im Strafraum und im Strafraum rum kombiniert und passte den Ball dann schräg zu ihm rüber. Die Verteidiger von Detroit waren zu weit links, konnten nicht mehr viel tun. Und Abukura traf zum 2-1. So drehte Loudon die Partie. Und ich muss sagen, erinnert mich sehr stark an Ibo Maza. Also für die unter euch, die die zweite Bundesliga geguckt haben, oder wie ich, Hertana sind, ihr kennt natürlich Ibo Maza, den jungen, talentierten Wirbelwind von Hertha, oder jetzt Leverkusen. Und so spielt Abukura auch. Also sehr technisch feiner Spieler, der sich gut durchdribbeln kann, der den Ball sich wieder zurückerobert, ein feines Füßchen hat und der Szene eben, ja, das zweite Tor des Tages macht und so das Spiel für die Pegasus dreht.
In der Halbzeit gab es dann eine wütende Ansprache vom Trainer. Er will heute Punkte mitnehmen. Das kann so nicht sein. Was war denn das für eine Verteidigung? Und Detroit antwortet entsprechend. Niemand will so eine Ansage vom Trainer haben, weshalb in der 52. Minute sie die klassische Situation nehmen, nämlich die Ecke. Und die Ecke wird ausgeführt mit einem kurzen Pass. Von dort aus wird der, also an die Strafraumgrenze im Prinzip, und von dort aus wird dann Richtung Tor geschossen, allerdings wird der Ball leicht abgefälscht. Und Michael Bryant ist derjenige, der perfekt steht, zufälligerweise vielleicht sogar auch, und den Ball dann bekommt und noch ins Tor drücken kann. 2-2 also jetzt.
Aber auch hier gilt, aller guten Dinge sind drei, denn das dritte Tor, das entschied zugleich die Partie. Und das war ein alter Bekannter, nämlich Seth Ryan. Zum einer der ältesten Spieler mittlerweile des Teams, und da ist noch gar keine 30. Und zum anderen macht er das, was ein guter Stürmer eben machen muss. Er nutzt die Chance. Er kriegt den Ball im Strafraum in der Nähe des Elfmeterpunkts zurückgepasst und haut den Ball direkt ohne viel Brimborium unten rechts rein. Damit 3-2, erneute Führung für Loudon. Und Ryan wurde direkt ausgewechselt, konnte auf der Bank dann entspannt Platz nehmen und am Ende passierte nichts mehr. Das heißt, Loudon gewinnt die Partie gegen Detroit. Vielleicht unterm Strich nicht unbedingt viel verdienter, aber auf jeden Fall einfach kaltschnäuziger. Denn genau so muss man eine Partie gewinnen. Nutzt eure Chancen, macht sie rein, seht nicht immer schön dabei aus und unterm Strich steht Loudon eben auch völlig verdient auf dem dritten Platz.
Kleiner Funfact zu dieser Partie noch. Wer die App Footmob verwendet, wird sich eventuell über den Torschützen wundern, weil da steht nicht Zach Ryan als Torschütze drin, sondern da steht Ryan Martin als Torschütze drin. Und ich war ein wenig verwundert, wer denn da letztendlich jetzt das Tor gemacht hat, weil die Kommentatoren sprachen von Zach Ryan und das sah auch nach Zach Ryan aus. Aber in der App steht halt Ryan Martin. Allerdings wäre das sehr, sehr merkwürdig, weil Ryan Martin ist der Trainer. Also ein sehr witziger Bug da in der App letztendlich. Außer, da sind jetzt plötzlich Dinge im Spiel passiert, die wir gar nicht so wahrgenommen haben. Aber Footmob hat's erkannt.
Und vor allem, wer die Lauden kennt, oder wer ihn als Ryan Martin kennt, der weiß, er ist ein sehr, nennen wir es mal, modebewusster Trainer. Vielleicht hat man ihm höchstens eine gelbe Karte für sein Outfit gegeben, aber ein Tor schießen, das würde er wahrscheinlich nicht mehr machen. Da wird sonst das schöne, weiße Cappy sehr schnell dreckig. Vor allem bei so einem Kopfball. Gehen wir von einer Partie mit nicht so schönen Toren zu einer Partie, die sehr wild war, die aber auch schöne Tore hatte. Und dafür gehen wir eine Etage tiefer, von der zweiten Liga in die dritte Liga. Und da gab es das Duell der Neulinge. Westchester aus Mount Vernon im Bundesstaat New York gegen A.V. Alter aus Lancaster in Kalifornien. Ich muss sagen, die Partie war sehr, sehr wild. Und vor allem fand ich sehr lustig, dass eine Mannschaft ständig Lupfer probiert hat, obwohl sie nicht zum Ziel geführt haben. Aber warum nicht? Das war irgendwie lustig.
Also, was mir in dieser Partie ganz besonders aufgefallen ist, es gibt ja so ein Ergebnis oder eine Torsituation, die gilt als so mit die gefährlichste. Und das ist das klassische 2-0, weil oftmals Teams sich dann so ein bisschen zurücklehnen und sich sehr schnell mehrere Tore fangen. Und genau das haben wir in dieser Partie. Ich will jetzt noch nicht spoilern, ich sag's deswegen nachher. Aber da war mehr drin von beiden Teams eigentlich. Nur hat sich halt ein Team zu früh zurückgelehnt oder war sich zu früh sicher, hat zu viel Energie beim Jubel der Tore aufgegeben.
Guter Punkt, guter Punkt. Ja, die ersten, ich würde mal sagen, 30 Minuten haben ganz klar der Heimmannschaft gehört. Aviles im Tor von A.V. Alter hält einen sehr, sehr schönen Schlenzer in der 23. Minute, die allerdings zur Ecke führt und damit auch zum ersten Tor der Partie. Denn es gibt eine Ecke von rechts für die Jungs aus Westchester. Connor McGlynn springt hoch und haut den Ball per Kopf rein. 1-0 Führung für Westchester und wie gesagt zu dem Punkt wirklich verdient, da Westchester sehr, sehr drückend aus der Kabine kam.
Was natürlich ganz besonders auffällt, ist der Platz als solches. Das sieht sehr nach so einem klassischen, nicht mal College, sondern eher wirklich Highschool-Platz aus. Man hat auch hinter dem einen Tor, wo das 1-0 gefallen ist, hat man auch noch so eine kleine dreietagige Bank stehen, wie man sie halt so aus College-Filmen kennt oder wie man sie halt aus den USA kennt. Da sitzen so ein paar sehr junge Personen, ich würde mal schätzen, die sind so im Teenager-Alter, die sich das Spiel ansehen. Die sind tatsächlich sehr brav, sitzen da ganz brav und gucken sich halt das Spiel an. Und sie sind offensichtlich Fan vom Heimteam, weil sie nach dem 1-0 brav sitzen bleiben, aber jubeln und klatschen. Und sagen wir es so, die haben auf jeden Fall Premium-Plätze abgegriffen, obwohl es eigentlich nur so eine ganz normale kleine Bank ist auf einem Highschool-Feld irgendwo in Westchester. Aber ja, da sie erleben noch einiges. Nämlich bereits 2 Minuten später, weil es fällt ein weiteres Tor. Und es ist wieder das gleiche Tor. Und dementsprechend haben sie wieder einen Premium-Platz. In dem Fall ist es Jonathan Belarus, der den Ball von außerhalb des Strafraums einfach mal abzieht. Und dann ist er drin.
War ein sehr schönes Tor von Bolaños, muss ich sagen. Der Torwart tat mir ein bisschen leid, vor allem, weil er gerade erst ein Gegentor kassiert hat. Aber das war ein schöner Schlenzer, gut gemacht. Allerdings, so viel können wir schon mal spoilern, das letzte Tor für Westchester in der Partie. Denn es dauerte ein bisschen bis kurz vor der Halbzeit, denn Avi Alter kam zurück. Und in der Szene, muss man sagen, hat der Lupfer tatsächlich auch funktioniert. Denn Hammersley, der Ersatzkeeper, / nun mittlerweile doch wohl Nummer 1, Keeper von Westchester, kommt bei einer Chance zu weit raus, steht fast schon am Strafraumrand. Und so muss der Stunis ganz einfach nur den Ball über ihn rüberlupfen. Und das tut er auch. Der Ball fliegt über den Keeper ins leere Tor rein. 2-1 verkürzt für Avi Alter kurz vor der Pause.
Ich glaube auch, dass dieses Tor dafür gesorgt hat, dass Westchester sich dachte, ja okay, wenn ihr unseren Torhüter auslupft, dann machen wir das auch. Weshalb sie das im Laufe der zweiten Halbzeit einfach immer wieder versucht haben. Allerdings stand der Torhüter von Avi Alter nicht so weit draußen und ist immer gut an den Ball gekommen, sodass es, also ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt an keine gefährliche Situation von einem dieser sehr weiten Lupfer, sondern das war für ihn immer soweit ganz gut handelbar.
Bin ich ganz bei dir. Ja, es gibt dann tatsächlich das nächste Türchen und das war ähnlich wie die Ecke zum 1-0. Ganz klassisch. Hoher Ball in den Strafraum, Kopfball rein. In diesem Fall war es ein Freistoß von rechts in den Strafraum. Lay springt hoch und haut den Ball per Kopf zum 2-2 rein. Heißt, 7 Minuten nach Wiederanpfiff ist die Partie wieder ausgeglichen.
Ja, kurz danach entscheidet man sich bei Avi Alter dann zu wechseln, ist aber selbst irgendwie verwirrt vom eigenen Wechsel oder von den Wechseln, weil jetzt die Spieler nicht so richtig wussten, wer soll da jetzt raus, wer kommt da jetzt rein. Also das sieht ein bisschen kurios aus, weil ein Spieler offensichtlich dachte, er soll ausgewechselt werden, wurde dann doch nicht ausgewechselt. Ein anderer Spieler dachte wohl, er sollte nicht ausgewechselt werden, stellt dann fest, oh, ich muss ja doch raus, da steht sein Wechselpartner schon längst auf dem Spielfeld. Also das sieht ein bisschen kurios aus. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass Avi Alter weiterspielt. Und das machen sie ganz ordentlich, indem sie sich nämlich mal wieder in der 70. Minute den Ball holen, zum Angriff starten. Und an der Stelle ist jetzt auch ein bisschen Glück dabei. Der Ball wird nämlich irgendwie halb hoch in die Schnittstelle zwischen zwei Verteidiger gepasst. Wie gesagt, da war auch wirklich viel Glück und Zufall mit dabei. Dass der Ball so halb hoch war, hat in dem Fall geholfen, dass die Verteidiger da nicht rankamen. Und letztendlich landet der Ball dann bei einem eigenen Stürmer. Der hat es dann sehr einfach, weil er hat Platz, er ist ja gar kein Verteidiger mehr. Die haben ja vorher den Ball verpasst. Und er kann das Tor ganz einfach machen, sodass es dann jetzt 2-3 steht. Nachdem Westchester ja erst 2-0 geführt hatte.
Kann man genauso schon sagen. Ja, in der 84. Minute, also wir nähern uns langsam aber sicher den letzten Spielminuten, gibt es einen Foul-Elfmeter für die Jungs aus Kalifornien. Kurz vorher gab es ein kleines Gerangel im Strafraum, der Verteidiger regte sich danach auf, bekam die gelbe Karte und der Foul-Elfmeter war auch nicht wirklich spektakulär. Der Keeper war in der falschen Ecke, der Ball ging rein, 2-4 für AV Alter, das Spiel ist entschieden.
Bei dem Elfmeter, also beide haben so ein bisschen Wrestling gemacht und ja, der Stürmer lässt sich dann halt einfach fallen. Das, ich finde schon, man sieht so ein bisschen, er will sich da jetzt an der Stelle fallen lassen, er will da jetzt an der Stelle den Elfmeter, er bekommt den Elfmeter, aber okay. Wenn du so als Verteidiger in die Situation gehst, musst du eben auch damit rechnen, dass du den Elfmeter gegen dich bekommst. Obwohl beide da selbst oder gleich schuld sind. Es ist nicht das letzte Tor in der Partie, nämlich in der 97. Minute, glaube ich sogar, also in der 7. Minute der Nachspielzeit, gibt es mal wieder einen sehr, sehr langen Ball nach vorne. Ehrlich gesagt, für mich ist das sehr abseitsverdächtig. Und Sebastian Kruse kann sich diesen Ball schnappen und hat dann ganz einfach die 1-1-Situation mit dem Torhüter, kann er das Tor ganz sicher machen, sodass der Endstand dann 2-5 ist. Heißt also, Westchester hat 2-0 geführt und am Ende 2-5 verloren. Das ist natürlich umso bitterer. Für die Highschool-Kids, die ich erwähnt hatte, für die war es vielleicht, wenn sie viele Tore sehen wollten, eine ganz gute Partie. Denn von 7 Toren ging 7 auf das Tor, hinter dem sie ja in der Premium-Lounge sozusagen dort saßen. Also manchmal lohnt es sich auch auf einem Highschool-Platz, sich ein Spiel anzusehen, wenn man die richtige Position hat und ein bisschen Glück hat.
Unterm Strich fand ich es eine sehr unterhaltsame Partie und ich bin ganz ehrlich, AV Alter trifft ja sehr gerne und auch sehr häufig. Ich finde es so lustig, dass wir über sie sprechen, weil auf dem Heimstadion das Flutlicht spielt und sie dann irgendwie im Dunkeln irgendwie ihren Ball durch die Gegend mosern. Und anscheinend war das bei der Highschool in Mount Vernon in New York wieder der Fall, denn kurz vor Schluss, ich schätze mal so die letzten 10-15 Minuten, war es deutlich dunkler im Stadion, weil irgendjemand wegen Ruhestörung oder sonst was das Licht ausgestellt hat. Ja, hat AV Alter nur beflügelt, kennen sie schon von zu Hause, fand ich irgendwie sehr lustig.
Harry, was ist denn das für ein Lichtschalter hier? Ich wette, das lief so. Irgendwer hat da auf den Schalter gedrückt, erstmal Flutlicht ging komplett aus. Bis das hochgefahren ist, sind 20 Minuten vergangen. Deswegen haben sie dann mit halbem Licht gespielt.
Ja, damit kann man sagen, AV Alter gewinnt. Westchester bleibt ein Kellerkind-Team und hat es sich auch in der Hinsicht nicht anders verdient. Stichwort verdienen. Ich würde sagen, wir haben uns jetzt eine Pause verdient. Nach diesen 4 doch sehr unterhaltsamen und stellenweise doch sehr anderen Partien. Wie üblich gilt, habt ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche, Gesprächsthemen oder auch Spiele, die wir vielleicht mal besprechen sollen, schreibt uns das gerne auf den sozialen Netzwerken oder eben direkt unter den Podcast selber. Bewertet uns auch gerne bei den Plattformen wie Spotify, wenn ihr das denn wollt. Oder ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann nächste Woche wieder bei Folge 138 von Sideline, dem USL-Podcast, wie immer bei meinsportpodcast.de.
Ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.